Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Freiraum und Klarheit in deinem Leben. Heute ist mein Gast Christina Voss. Sie begleitet seit vielen Jahren Menschen rund um das Thema mentale Gesundheit und hat ihre eigenen Burnout-Erfahrungen zum Anlass genommen, ein Buch zu schreiben, das jetzt im August erscheint. Burnout beginnt früher, als du denkst, ist nicht nur der Titel, sondern auch das Thema ihres Buches. Wir beide haben in diesem Gespräch nicht über Leidensgeschichten gesprochen, sondern darüber, woran wir beide rückblickend vielleicht schon früher hätten erkennen können, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Vor allem aber möchten wir euch ganz konkrete Impulse mitgeben. Woran erkenne ich erste Warnsignale? Was kann ich selbst tun? Und wie kann ich Menschen in meinem Umfeld gut begleiten, wenn ich merke, dass diese an ihre Grenzen kommen und in die Erschöpfung gehen? Erschöpfung ist für viele Menschen längst zur Normalität geworden. 61% der deutschen Beschäftigten halten sich für Burnout gefährdet. 37% klagen über Erschöpfungssymptome. 20% berichten bereits von Burnout-Symptomen. Das sind Zahlen aus Christinas Buch, die mich ganz schön erstaunt haben und umgehauen haben. Sie sagt, der größte Irrtum über Burnout ist die Annahme, es beginne erst mit dem Zusammenbruch, und beschäftigt sich in ihrem Buch vor allem auch mit der Phase davor. Meine Gedanken dazu waren, hätte ich ein solches Buch damals früher gehabt, hätte es mir sicherlich einiges erspart und vor allen Dingen ganz konkrete Tipps an die Seite gegeben, was ich hätte machen können. Ich wünsche dir ein gutes Hörerlebnis, viele Erkenntnisse und Impulse und freue mich wie immer über Feedback zu dieser Folge. Herzlich willkommen, Christina, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll.
Ganz lieben Dank für die Einladung, Nicole.
Ja, es geht um Burnout. Wie gesagt, ein Thema, was nicht für jeden vielleicht so attraktiv sich erstmal anhört, aber was ich immer wieder mitkriege, gerade wenn ich auch meine Erfahrung teile, dass das meinen Lebensweg sehr geprägt hat, sind immer wieder viele erstaunt, dass ich es so offen teile und horchen auf und stellen sich häufig selbst die Frage, war ich da nicht auch schon mal? Und darum soll es heute gehen, weil dein tolles Buch, was im August rauskommt, wo ich schon mal ein bisschen reinlesen durfte, geht es vor allen Dingen um diesen schleichenden Prozess. Dein Buch Burnout beginnt früher, als du denkst, beschäftigt sich unter anderem genau damit. Christina, gerne hol uns doch mal rein. Wofür schlägt dein Herz? Wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank für das nette Intro, liebe Nicole. Genau, ich bin, du hast es schon gesagt, das ist immer so ein Wort, ne? Aber ja, ich bin Expertin für Burnout-Prävention. Ich arbeite im Bereich Stressmanagement, Resilienz als Trainerin, als Coach, als Speakerin und genau jetzt auch als Autorin. Das freut mich auch selber total doll. Und ich war vorher 15 Jahre im internationalen DAX-Konzern. Ja, als Teamplayer, als Führungskraft in verschiedenen Stellen und kenne also rasante Umfelder und so ein bisschen Ellenbogen und viel Druck und die schnelllebige Konsumgüterwelt, aus der komme ich als quasi von Haus aus BWLerin. Ich kenne aber vor allem eben auch Burnout. Ich hatte meinen Burnout mit 38 und das heißt, ich bringe grundsätzlich schon mal eine Persönlichkeitsstruktur mit, kenne die ganz gut, die das doch eher befördert oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man da reingerät. Und ja, ich weiß auch, wie sich Burnout anfühlt, wie sich die Vorphasen angefühlt haben, weiß, wie die Krankheit ist, den Weg raus. Und ich weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch, dass es Lifelong Learning ist. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich einmal auf die andere Seite gepaddelt bin und sage, wow, toll, ich bin jetzt durch, sondern das bleibt Lifelong Learning. Das darf man sein Leben lang mittragen und auf sich Acht geben. Und mein Herz schlägt im Grunde, ja, mein Herz schlägt dafür, andere davor zu bewahren, was ich erlebt habe. Klingt jetzt so ein bisschen abgeschmackt, aber anderen irgendwo die Hilfe zu sein, die ich damals nicht hatte. Ne? Sowohl in der Zeit dieses ganzen chronischen Stresses als gefühlte Einzelkämpferin, weil irgendwie ist doch normal und wir tragen doch ja irgendwie ganz gut auch vielleicht die Maske und allen anderen rum geht's, um uns rum geht's doch ähnlich. Es gehört doch irgendwie auch dazu, zu einem aktiven Leben, zu einer Karriere gehört doch irgendwie auch ein bisschen Schwund dazu, sage ich mal. Ne? Hauptsache irgendwie immer hart im Wind stehen bleiben, war so mein Credo und meine einzige Idee des Umgangs eigentlich damit damals. Genau, und da möchte ich eben schon reingehen. Natürlich arbeite mit Teams, mit Einzelpersonen, mit Führungskräften, dass sie ihre Symptome frühzeitiger erkennen, dass sie ja ihre gesunde Leistungsfähigkeit erhalten und Burnout vorbeugen und möchte aber auch vor allem Orientierung geben, ich sag mal, in der Phase des Aufpralls war ich relativ, also natürlich war ich sehr erschöpft und orientierungslos. Und genau da soll das Buch auch hingehen, zu sagen, das hier ist der eine Wegweiser, wo alles drin steht, was du jetzt genau tun musst und kannst. Genau, wie, und auch Ratlosigkeit mit der Warteliste damals, ne? Wie geht man damit um? Also das ist das, was ich heute mache für das Thema Sensibilisieren. Dafür brennt mein Herz und genau aus dem Wunsch heraus ist auch mein Buch entstanden, Menschen so eine verständliche Orientierung zu geben, bevor die Erschöpfung wirklich ihr Leben bestimmt. Denn ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass bitte nicht jeder zusammenbrechen muss, um anfangen zu dürfen, gut für sich zu sorgen.
Super, super schön. Du hast mir gerade schon so viele Krummen hier hingeworfen. Muss ich gleich mal schauen, wie wir den Weg jetzt gemeinsam weiterfinden. Ich würde gerne nochmal mit einer Frage reingehen, die vielleicht nochmal eine Stufe höher ist. Was ist aus deiner Sicht die größte Fehlannahme, die über Burnout existiert in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, die Fehlannahme ist, dass wir Burnout eigentlich mit einem Zusammenbruch verbinden. Burnout ist in den Augen vieler Leute das, was am Ende passiert, eines langen Prozesses, wenn ich wirklich gar nicht mehr kann. Und diese Momente kommen. Ja, also ich habe Klienten, die können die Türklinke nicht mehr runterdrücken, die können die Computertastatur nicht mehr bedienen, weil das Körper ins Not ausgeht. Und ich selber, bei mir war es so, dass meine Beine nicht mehr funktioniert haben. Ganz verrückt, aber das ist eben dann auch wirklich das Ende der Fahnenstange. Burnout beginnt viel früher, als du denkst, so heißt mein Buch. Und im Buch zeige ich auch auf. Burnout nach Freudenberger ist immer noch ein ganz tolles Modell. Auch heute besteht aus 12 Phasen. Und man ist eben schon viel früher im Burnout, als man denkt. Und nicht erst in einem Zusammenbruch, sondern es gibt viele, viele Vorphasen. Burn-on zum Beispiel ist ja auch so ein Begriff, der sehr populär geworden ist in den letzten Jahren. Und viele noch Führungskräfte begegnen mir und sagen, nein, Burnout kann mir nicht passieren. Ich bin höchstens der Typ Burn-on. Das klingt immer wie so eine neue, schickere Facettenmedaille. Ist es aber gar nicht. Burn-on ist im Grunde Phase 1 bis 6 und führt, wenn da nicht gegengesteuert wird, zwangsläufig auch irgendwann in die totale Erschöpfung und endet eben auch irgendwann in der höheren Stufe von Burnout.
Und diese Frühwarnsignale, die es da gibt, um die du auch im Buch dich sozusagen dem annäherst, um da auch ein Bewusstsein für zu bekommen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr reingehen. Anhand deiner eigenen Erfahrung, anhand deines Wissens, was du jetzt gesammelt hast. Und wenn du magst, auch gerne teile ich so ein bisschen aus meiner Story. Bei mir war es ja 2012. Das hat fast ein Jahr lang dann auch gedauert nach dem Aufprall, bis ich sozusagen wieder fit für mein Leben, für die Gesellschaft war. Und ich war 42, auch glaube ich so ein Klassiker, ne? Also du mit 38, ich mit 42. Wahrscheinlich deinen Erfahrungen nach auch durchaus eine Lebensphase, wo das ja verstärkt auftritt.
Ich merke das, ja, ich habe immer das Gefühl, so ab Mitte 30 fängt es an, dass wir mit unseren alten Mechanismen, die ganz lange funktionieren haben, wo wir immer über Gebühr unsere Energie schon ein bisschen vorab ausgeliehen haben, das erschöpft sich irgendwann. Und dann ist das ganz oft Ende 30, Anfang 40 der Fall, dass das System eben sagt, hier, das funktioniert so nicht mehr. Ne? Mhm.
Was, Christian, würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung persönlichen und auch in der Begleitung, sind so Frühwarnsignale? Weil du sprachst auch vorhin Stichwort Maske. Ne? Wir tragen ja auch gerne, das habe ich auch lernen dürfen, Masken, gerade auch in dieser Phase davor. Und spannenderweise ja auch Masken nicht nur dem Umfeld gegenüber, sondern auch uns selbst gegenüber. Also ich selbst habe lange gar nicht kapiert und mein Umfeld, glaube ich, weitaus vor mir, dass ich in dieser Phase da drin gesteckt habe und darauf zugesteuert bin. Was sind so typische Frühwarnsignale?
Ja, es ist spannend. Genau das ist Teil des Prozesses, ne? Dass wir eben in diesen 12 Phasen schleichen, wie der Frosch, ich sag immer der Boiling Frog, ne? Den Frosch, den du in richtig heißes Wasser, kochendes Wasser werfen würdest, würde sofort rausspringen. Jetzt setzt du den Frosch aber in kaltes Wasser und erwärmst stückweise, wird er irgendwann sterben. Und genauso ist es mit Burnout auch. Es geht eben schleichend voran und du deutest irgendwann deine eigenen Bedürfnisse um, deine eigenen Werte um, ne? Also du nimmst die eben stückweit immer weniger wahr, stellst sie in den Hintergrund, ziehst dich immer mehr zurück, vielleicht auch von deinem Umfeld. Deswegen in der Tat ist es so, dass das Umfeld das eigentlich immer früher, also in allen Fällen, die ich kenne, früher merkt als der Betroffene selber, weil es Teil der Sache ist, dass der Betroffene eben irgendwann das überhaupt gar nicht mehr wahrnimmt in seinem Tunnel. Ne? Und ja, erste Warnsignale, es gibt in der Literatur 130 Frühwarnzeichen, da ganz klassisch sind irgendwie arge Muskelverspannungen, sind Magen-Darm-Probleme, manche haben Pfeifen im Ohr und so weiter, Schlafschwierigkeiten ist sicherlich auch ganz vorne mit dabei. Das sind aber alles so einzelne kleine Teile, die auch manchmal für andere Sachen stehen können. Am Ende geht es immer um die Summe zu betrachten. Ne? Was summiert sich bei mir? Was ist heute vielleicht anders als früher? Ich mache es immer daran fest, kann ich noch zur Ruhe kommen? Kann ich das Sofa noch aushalten? Finde ich immer so ein spannender Punkt. Ne? Ist mein Nervensystem noch in der Lage, im Parasympathikus wirklich auf den Parasympathikus zu schalten und da auch mal zu bleiben? Und damit meine ich ohne Handy. Keine Fake-Pausen, ne? Wo wir dann doch wieder irgendwie scrollen und sagen, ja, wieso, ich ruhe mich jetzt doch gerade aus. Weil das ist keine Pause. Ne? Kann ich das Sofa noch aushalten? Ein- und durchschlafen, sobald das schwerer fällt, ist auch bei mir tatsächlich immer noch mal wieder, man nimmt ja seine persönlichen Zeichen auch fürs Leben mit. Ich weiß genau, wenn mein einer Wirbel zwickt, ja, oder anfängt wieder so ein bisschen Schwierigkeiten zu machen, weiß ich, das ist ein Zeichen. Wird mein Schlaf wieder schwieriger, weiß ich auch, okay, du darfst wieder so ein bisschen zurückdrehen. Spüre ich meinen Körper permanent unter Spannung. Ja, davon kommen ja auch diese Spannungskopfschmerzen oder Schulternacken oder sowas. Ne? Und natürlich, ob man reizbarer wird, dünnhäutiger, emotionaler, vielleicht näher so am Wasser gebaut ist. Ne? Und auch so kognitiv fällt es mir schwerer, mich zu konzentrieren, rutschen mir immer mehr Sachen vielleicht durch, ne? Und machen mir Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, heute vielleicht gar nicht mehr so Freude, weil ich völlig auf diesen Funktioniermodus geschaltet habe. Und das ist irgendwann ein klassisches Zeichen von Burnout. Ich kann wirklich schon tief im Burnout sein und immer noch funktionieren. Aber vieles andere fällt dann eben links und rechts weg, ne? Ist das was du wiedererkennst aus deiner Zeit?
Total. Also einerseits diese krassen Symptome, ne, die ich dann auch irgendwie habe abklären lassen. Also Herzrhythmusstörung, ewig lang krankgeschrieben wie Nasennebenhöhlen. Man sagt ja auch gern die Nase voll haben, also dass ich einfach nicht mehr die Kraft hatte, mich wirklich zu erholen. Und dann halt auch sowas wie diese massiven Schlafstörungen. Das war eigentlich das, worin es dann irgendwann auch gipfelte, wie du sagtest, Aufprall, weil es nicht mehr anders ging, weil ich kaum noch geschlafen habe. Und also das waren sozusagen die erkennbaren Symptome. Aber was ich vieles davon erst später im Rückblick verstanden habe, sind die Aspekte, die du gerade auch genannt hast, die so elementar sind, finde ich. Stichwort Bedürfnisse, auch das Erleben von positiven Emotionen und halt auch diesen Blick auf Werte. Da würde ich gerne nachher auch nochmal tiefer mit dir reingehen. Also sprich, ich hatte gar keinen Zugriff mehr auf meine eigenen Bedürfnisse. Das war später in der Therapie so, dass die Therapeutin gefragt, ja, was brauchen Sie denn? Und ich habe wirklich so über meine Schultern geguckt und dachte, von wem spricht sie? Ich hatte null Zugriff mehr darauf, was Nicole braucht, ne? Zwischen dem Funktionieren einerseits im Job und andererseits in der Familie. Und auch dieses, wie du beschreibst, kaum noch Freude an etwas zu empfinden. Also es war durch diesen Funktioniermodus kaum noch so ein sich verbinden, selbst noch nicht mal mehr mit der Familie, mit den Kindern, nicht mehr diese Freude über bestimmte Momente erleben zu können. Und das ist etwas, habe ich damals festgestellt, das war mir nicht bewusst. Das habe ich erst praktisch nach dem Aufprall realisiert, dass das so war. Aber währenddessen habe ich das überhaupt nicht reflektiert.
Das ist, guck mal, das ist wie der Frosch, der einfach nicht merkt, dass das Wasser echt heiß geworden ist. Das ist genau das. Ja. Und jetzt sage ich, vielleicht muss man es erlebt haben, um es zu verstehen. Aber jetzt habe ich wirklich 200 Seiten Buch geschrieben, damit man es nicht erlebt haben muss, bitte. Damit man es mir vorher glaubt, dass es zwangsläufig einfach jedem passieren wird, wenn man nicht irgendwo auf sich Acht gibt und so ein paar Dinge berücksichtigt, ne?
Und erlebst du auch ab und an, Christina, ich kriege das selbst auch im Umfeld mit und vielleicht können wir nachher auch ein bisschen auf die Begleitung nochmal schauen, wie wir, wenn wir sowas beobachten bei anderen, Umfeld kriegt es schneller mit, dass die Leute vielleicht fast angepiekst sind, wenn man sie darauf hinweist. Also so ging es mir selbst. Mein Vater hat mir damals zum Geburtstag, ich habe einen Dezembergeburtstag, hat mir damals ein Buch über Burnout geschenkt und das hat dann immerhin noch 5 Monate gebraucht, bis ich wirklich umgefallen bin und ich war beleidigt, als er mir dieses Buch geschenkt hat. Meinte, guck da vielleicht mal ein bisschen drauf, Nicole. Manchmal habe ich den Eindruck, und ich dachte immer, tickt der noch richtig? Ich bin hier Superwoman, habe irgendwie alle Bälle immer in der Luft, ich kriege das super hin. Was will der eigentlich von mir? Ne? Also,
ja, kann ich nachvollziehen, weil war ja in einem Konzern, wo Burnout jetzt auch nicht super selten passiert ist um mich rum. Ne? Und ich habe viele Leute also ins Burnout gehen sehen und erstens immer gedacht, oh krass, bei dem oder der hätte ich es gar nicht gedacht, was einfach auch schon mal ganz dumme Aussage ist. Ne? Weil gerade wenn du Burnout-Kandidat bist, bist du eventuell gut darin, die Maske richtig gut zu tragen. Das ist ja das, was dich auch unter anderem dann irgendwann Kratz kostet. Ne? Und ich habe tatsächlich immer gedacht, mir wird es nicht passieren. Bis zum letzten Tag habe ich gedacht, und so stehe ich auch oft vor Gruppen, denkt ihr auch, euch wird es nicht passieren. Ich habe es bis zum Tag davor gedacht, weil ich dachte, ich kann ja noch rechtzeitig anhalten.
Ja.
Und ich erlebe das auch bei Leuten, wenn du jetzt sagst, wie geht man damit um vielleicht, ne? Was hätte dein Vater besser machen können? Mich haben auch Freundinnen gefragt im Nachhinein, Christina, wie hätten wir besser auf dich Acht geben können? Was hätten wir anders machen können? Das ist eine super spannende Frage und gar nicht so einfach, weil ich weiß genau, wie doll ich in diesem Tunnel war, den du auch gerade beschrieben hast. dass du sagst, Burnout, ich, willst du nicht, von wem redest du denn so, ne? Und ich glaube, man muss nicht unbedingt mit dem Wort kommen, weil das ist immer gleich so ein Holzhammer, da machen die Leute gerne schnell zu, ne? Und man muss aber auch keine Therapeuten- oder Coaching-Rolle übernehmen irgendwie im Umfeld. Man darf auch keinen Druck zu sehr aufbauen. Aber das zu zeigen, meine Tür ist da. Nicht zwischen, wenn wir bei der Tür sind, nicht zwischen Tür und Angel sagen, huiuiuiui, das ist aber ein bisschen viel bei dir, pass mal auf dich auf oder mach doch mal wieder Urlaub. Das will ich gar nicht vorwerfen jemandem, aber das sind gut gemeinte Tipps, auch aus Unsicherheit, weil das Thema auch so komplex ist. Aber ich würde immer empfehlen, ein ernst gemeintes, wirklich so full attention, ich sehe dich. Also wirklich in einem ruhigen Moment zur Seite nehmen. Ich habe Veränderungen bei dir wahrgenommen. Ich nehme das wahr. Was brauchst du? Kann ich dir irgendwo helfen? Ein Gespräch eröffnen? Und in den allermeisten Fällen wird das nicht sofort die Lösung sein oder zu irgendwas führen. Aber dann rauszugehen aus dem Gespräch und ganz klar zu sagen, pass auf, alles gut. Ich möchte nur, dass du weißt, meine Tür ist offen. Du kannst kommen. Und das erlebe ich häufig, dass das, und da weiß ich auch, welche Leute das bei mir damals gemacht haben, das hat mich schon berührt und mich auch unterstützt.
Und dass das dann auch sein darf, ne? Ich glaube, dieses, ich sehe dich und meine Tür ist offen, ich nehme es wahr, ist ja auch so ein bisschen die Erlaubnis, dass es okay, dass es dir so geht oder du darüber sprechen kannst, wogegen, glaube ich, wir beide, da haben wir uns auch schon mal drüber ausgetauscht, beide diesen Burnout ja noch in Zeiten hatten, wo wir den Eindruck hatten, um Gottes Willen, darüber spricht man doch nicht und das ist doch sozusagen eine Schande, wenn man das hat, auch wenn es heutzutage teilweise Burn-on, okay, noch ein Orden und so weiter, aber wenn man selber betroffen ist und sich Überleistung definiert, ist es verdammt nochmal kein gutes Gefühl, nicht mehr leisten zu können.
Nee, ich habe ganz lange gebraucht, um das Wort auszusprechen.
Ja.
Monatelang.
Ja.
Also wirklich, deswegen ist es für mich ganz persönlich auch nochmal ein Meilenstein, noch ein Meilenstein, Meilenstein nochmal mehr, jetzt wirklich mit meinem Namen ein Burnout-Buch rausgebracht zu haben, ja, weil das einfach für mich auch ein Prozess war, das überhaupt aussprechen zu können, ne?
Und gerne auch nochmal auf diese Rolle der Begleitung. Du hast das ja auch schon so ein bisschen aus der Sicht vielleicht auch der Führungskraft. Der Podcast richtet sich nicht nur an Führungskräfte, aber es hören viele, die auch per se, per Arbeitsvertrag, Arbeitsverhältnis eine entsprechende Verantwortung ja auch für ihre Leute haben. Und da erlebe ich immer wieder, weil ich häufig sowas dann auch im Gespräch begleite, dass der Grad ein schmaler ist zwischen gefühlt Übergriffigkeit, ne? Und darauf hinzuweisen, da zu hinterfragen und diesem Fürsorge, ich sehe dich. Und gleichzeitig halt auch dieses pass mal besser auf dich auf, halt auch überhaupt nicht hilfreich sein kann.
Nee, zumal es nicht abgenommen wird, wenn es, und das kenne ich gut, vielleicht in einem Umfeld platziert ist, das aber ganz, dass das vielleicht irgendwo sagt und droppt, aber dann doch ganz anders funktioniert. Das bringt gar nichts, ne? Am Ende macht der Mitarbeiter nicht das, was die Führungskraft sagt, sondern das, was die Führungskraft selber macht. Also geht es erstmal darum, dass die Führungskraft selber lernt, Selbstfürsorge für sich zu leben. Ist auch nachgewiesen, dass die dann auch überhaupt empfindsamer sind, es bei einem anderen wahrzunehmen, wie es dem wirklich geht, ne? Also erstmal die Selbstfürsorge wirklich gut vorzuleben, ja? Und dann auch das sichtbar zu machen. Also sowohl im Gespräch als auch im Kalender zu zeigen, ich verteidige hier meine Me-Time, ich habe Freitags-Yoga und ich gehe dann. Das wirklich, ich mache meine Pausen, ich mache den Computer vielleicht am Wochenende aus, ja. Und dann, ich werde oft gefragt, ja, muss ich jetzt als Führungskraft auch noch Coach sein? Ich habe doch eh schon so viel um die Ohren. Nein, muss ich nicht, aber ich muss wissen, wo es steht, sage ich immer. Also es geht auch darum, die Hilfsangebote sichtbar zu machen, zu wissen, was bietet meine Firma an? Vielleicht an externer Maßnahme, interner Maßnahme. Wo kann mein Mitarbeiter da Hilfe finden? Ne? Genau, und ansonsten gehe ich eben auch in Teams rein und gucke immer nach speziellen Formaten, wie man das Thema mentale Gesundheit wirklich besprechbarer macht. Hat natürlich viel mit psychologischer Sicherheit zu tun, ne?
Also sehr schön als Führungskraft praktisch auch diese Selbstfürsorge selber leben und auch teilen, dass man das macht, dass das nicht nur nice to have ist, sondern dass man da selber entsprechende Maßnahmen ergreift und halt dem anderen auch das Gefühl geben, aus der Schmuddelecke das Thema rauszuholen, es besprechbar zu machen.
Es besprechbar zu machen. Deswegen zum Beispiel in jedem Teammeeting auch irgendwo so eine, ja, so Mental Health Ampeln, wie geht's mir heute oder wie ist mein Akkustand? Und dann eben nicht, ich erlebe auch immer wieder Führungskräfte, die mir sagen, ja, mach das mal mit meinem Team, aber ich brauche das alles nicht. Und sage ich immer, Mensch, es wäre doch gut, wenn du ein bisschen Vorleistung gibst und auch ein bisschen von dir preisgibst. Ich bin ja, bei mir ist ja alles entspannt. So funktioniert es nicht. Aber wenn ich sehe, aber was es bringt, das sehe ich auch bei mir selber seit meinem Burnout, wenn ich auf Leute zugehe und offen meine Geschichte erzähle, es ist so ein Relief für den Gegenüber, der mal durchatmet und sagt, oh, toll, sie zeigt sich, sie spricht darüber, sie gibt Schwächen zu, das darf ich das auch machen.
Ja.
Und das erlebe ich in Teams, dass das einfach der Türöffner ist für sowas.
Mhm. Kann ich nur bestätigen. Ja. Christina, was ich an deinem Buch so toll finde, ist, dass es nicht nur diese Phase praktisch beschreibt davor und da ein Bewusstsein für schafft, sondern dass da eine Fülle, wirklich eine Riesenfülle von konkreten Tipps und Wegen beschrieben sind. Im Kapitel 2 hast du Wege aus der Erschöpfung, Kapitel 3 Prävention und Kapitel 4 dann mental gesund leben und da tatsächlich wie so eine ganze Bandbreite unterschiedlichster Aspekte. Das hätte ich mir damals gewünscht. Damals gab es noch nicht viel, 2012.
Ja,
klar. Ging dir später auch genauso.
Absolut, ist das Buch, was ich gebraucht hätte.
Ja, weil es gab durchaus Bücher über, sagen wir mal, aus der Sicht von Psychologen, wie beschreibt man das? Es gab teilweise auch bei mir damals das Buch von der Miriam Meckel schon, wo ich dachte, okay, so eine wichtige Persönlichkeit spricht ganz offen, zeigt sich verletzlich. Das hat mir dann damals schon geholfen, diese Briefe an mich selbst, wo sie aus dieser Klinik sozusagen ihre Gedanken aufschreibt. Das fand ich schon hilfreich. Aber es gab kein How-to. Also im Zeitpunkt sozusagen dieses Aufpralls, wie du ihn beschreibst, dann zu realisieren, okay, ich muss mich jetzt um mich kümmern. Was kann mir helfen? Was kann ich tun? Beziehungsweise, wenn ich vorher schon in der Phase ein Bewusstsein habe, was kann ich da an kleinen Stellschrauben verändern? Magst du uns da mal so ein bisschen reinholen, was du da als Bandbreite auch aufzeigst, wo man anfangen kann in dieser frühen Phase und dann aber auch gerne zu diesem Zeitpunkt Aufprall, was kommt jetzt?
Also ich fange vielleicht mal so, tatsächlich fängt mein Buch auch so an, dass es erstmal das Thema Stress und Burnout erklärt und auch erklärt, wie es dazu kommt, welche Persönlichkeitsstrukturen vielleicht da prädestinierter sind und öffnet auch nochmal den Blick dafür zu sagen, okay, es ist halt nicht nur der Arbeitsstapel auf deinem Schreibtisch, sondern ein Burnout kann man auch durch rein private Umstände sich zuziehen. Ne? Und es ist einfach am Ende eine Summe der Stressoren, der individuellen Stressoren. Also da gucke ich nochmal genau hin, dass sich jeder da irgendwo wiederfindet. Und dann, genau, in Kapitel 2 geht es um die Behandlung von Burnout. Und das hätte ich damals wirklich gebraucht, weil ich hatte auch einfach kein Glück. Ich bin nicht an gute Ärzte geraten. Es ist heute einer meiner größten Calls, immer zu sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst bei dem Arzt, bei dem du bist, zieh weiter. Es ist nachgewiesen, dass, wie du dich wohlfühlst, wer sehr du deinem Behandler vertraust, einen großen Effekt auf die Regeneration hat und auf die ja schnelle Heilung auch sozusagen. Und ich habe aus Erschöpfung habe ich nicht mehr gewechselt und auch aus Unwissen darüber. Das hätte ich jetzt im Nachhinein anders gemacht. Aber genau, da zeige ich eben auf, wer ist dein erster Ansprechpartner? Erstmal der Hausarzt, ab welchem Punkt. Ich führe auch Interviews mit zum Beispiel einem Mediziner, der in dem Bereich sehr renommiert ist. Und der sagt auch nochmal genau, ab welcher Burnout-Phase ist welcher Arzt angezeigt, welche Form von Klinik vielleicht angezeigt. Ne? Also da findet jeder wirklich seinen Wegweiser. Und dann geht es, das Herzstück des Buches ist natürlich die Prävention. So, was kann der Einzelne machen? Und am Ende ist es alles keine Rocket Science. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir unsere Resilienz auch körperlich stärken. Und da gibt es die vier großen Säulen, die jeder sicherlich schon mal gehört hat und die übrigens alle umsonst sind. Ja, wir reden von Schlaf. Den Schlaf zu priorisieren, ich sehe auch schon, du trägst auch den Aura-Ring, den Schlaf zu priorisieren, genau, und wertzuschätzen, auch zu verstehen, warum ist der so wichtig für uns? Warum ist es ein Ammenmärchen, dass irgendjemandem 5 Stunden Schlaf reicht? Warum geht das nicht nachhaltig nach vorne raus gut? Ne? Das Thema Bewegung. Wir kommen um Bewegung alle nicht herum. Niemand kommt aus dem Coaching mit mir raus, ohne eine feste Bewegung in seinem Leben etabliert zu haben. Wir müssen die Stresshormone loswerden durch Bewegung. Dann ist es die Ernährung, habe ich lange unterschätzt, auch noch im Burnout, weil es mir auch einfach gar keiner gesagt hat, weil ich wirklich Monate gebraucht habe, bis ich auf dem ganzheitlichen Weg, bei mir ist es ja auch nun 7 Jahre her oder so, damals war das auch alles gar kein populäres Thema. Mit Ernährung kann ich in beide Seiten viel bewirken, in die Abwärtsspirale, aber auch nach oben raus. Mikronährstoffe, wahnsinnig wichtig, regelmäßige Ernährung auch. Und dann Pausen zu machen. Ne, liest man jetzt auch überall Pausen und da zählen auch schon Mikropausen. Am Ende sind regelmäßige Mikropausen wichtiger als ab und zu mal eine große Pause zu machen. Das sind die 4 Basics, die ich schon mal klar haben muss. Wenn ich die nicht klar habe, bringt mir auch am Ende eine Bearbeitung meines Glaubenssatzes nichts oder nochmal ein Trainieren von Grenzen setzen nichts. Das sind erstmal die Basics. Ne? Und dann geht es darum, seine innere Energie auch zu steuern, so nenne ich das. Und da kommst du ja auch ins Spiel, denn ich bin ja ganz happy, dass du als Stärkenexpertin auch ein Interview beigesteuert hast. Ne? Ganz genau. Und da geht es einfach um Erstmal geht es mir um Selbstwahrnehmung. Hast du auch schon angedeutet vorhin. Selbstwahrnehmung ist uns allen, je stärker ich in diesem Burnout-Tunnel bin, desto eher geht die Selbstwahrnehmung verloren. Ne? Wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Meine Bedürfnisse? Und da zeige ich Tools auf, wie uns das gelingen kann, das im Alltag zu integrieren. Dann gibt es bestimmte Mentaltechniken, Bewertungsmuster. Ne? Wie kann ich irgendwo auch durch meine Gedanken weniger Stress erzeugen? Weil am Ende kann ich funktionieren unsere Gedanken auf unser Nervensystem genauso wie ein externer Stressor. Das macht genau das Gleiche mit dem System und ruft genauso viel Stress hervor. Das ist ja eine tolle Nachricht, weil da können wir ja richtig ran. Das liegt ja nur an uns. Ne?
Nur gar nicht so einfach. Ne?
Es ist gar nicht so einfach, absolut. Du, wenn es einfach wäre, genau. Aber ich finde es trotzdem eine tolle Nachricht, weil mein Buch sagt natürlich auch, es braucht strukturelle Veränderungen, Gesellschaft, Politik, Organisation. Da müssen sich noch Sachen verändern. Aber mein Buch geht vor allem erstmal darauf, was kann jeder Einzelne trotzdem tun, um in diesen Zeiten gut auf sich aufzupassen. Ne?
Super spannend, die ganze Bandbreite, weil ich jetzt gedanklich auch gerade nochmal so durchgehe. Wie gesagt, damals gab es nicht so ein tolles Buch, wie du es jetzt rausbringst, was ich wirklich jedem ans Herz lege. Und bei mir war das so ein bisschen, Try and Error sozusagen. Also beim Aufprall, bei der Realisation zu wissen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie raus, ansonsten fahre ich hier nämlich auch qualitätsmäßig Themen an die Wand. Das war dann irgendwann klar, auch im Job, die Verantwortung zu groß, sodass ich dann um eine Freistellung gebeten habe, dreimonatige, die ich spannenderweise mir selber auch finanziert habe aus Rücklagen. Also so eine ganz typische Haltung eines Menschen, der an Burnout geht, um Gottes Willen keine Schwäche zeigen, mich nicht krank schreiben lassen zunächst.
Ja, sondern ist ja mein dann, privates Ding. Ich muss mal kurz was für mich erledigen.
Wahnsinn. Ach ja, sorry, ich will denn niemand zur Last fallen. Aber gut, immerhin habe ich mir dadurch die freie Zeit gekauft und habe dann überlegt, wie gehe ich das Ganze an und dachte, das ist wie so ein Projekt. 3 Monate, hast ja Zeit, war irgendwie Mai bis, irgendwann sollte ich im September wieder zurück sein. Das kriege ich jetzt alles hin. Mutter-Kind-Kur wollte ich nicht machen, fand ich irgendwie nicht so attraktiv und habe dann eine Ayurveda-Kur ja gemacht, weil ich dachte, Kur hört sich gut an. Bin dann zur Homöopathin gegangen, habe also darüber ganz viel mit Ernährung gemacht, Ernährung auch umgestellt. Das war also so falsch nicht. Und Bewegung und praktisch körperlich mit dem Stress umgehen, bin ich dann total, habe ich ja ins Yoga gefunden, ganz intensiv und habe ganz viel Yoga in der Zeit gemacht, was mir auch nochmal sehr geholfen hat. Aber der wirkliche Gamechanger war dann eine Therapie, weil ich irgendwie gemerkt habe, nach der Hälfte dieser Freistellungszeit, verdammte Hacke, die Hälfte ist jetzt vorbei. Du bist immer noch nicht in der Lage, dich mit Kolleginnen, früheren Kolleginnen zu treffen beim Büro, weil ich schlichtweg, das war wie eine Bannmeile, ich konnte nicht mehr zum Potsdamer Platz, mein Körper ist durchgedreht. Und also ich war nicht wirklich weitergekommen. Und dann hatte ich zum Glück die Empfehlung für eine Verhaltenstherapeutin, mit der habe ich dann gearbeitet. Und die hat mir dann verordnet, zur Ärztin zu gehen, zur Hausärztin, wo ich vorher nicht war. Hat gesagt, sie holen sich jetzt einen gelben Zettel, damit sie mal selber kapieren, dass sie krank sind. Und bin da zum Glück in gute Hände gekommen. Und dann hat mir diese Verhaltenstherapie sehr geholfen, mit dem Ganzen umzugehen und auch zu verstehen, ich brauche eine längere Auszeit, ich kann da nicht wieder zurück und sonst kippe ich komplett um. Weil die mir damals auch gesagt hat, sie sind noch erfrischend gesund, aber wenn sie jetzt wieder zurückgehen, landen sie definitiv in der Klinik.
Ja. Yeah. Ja, und ich hatte das auch überlegt, als im Moment meines Zusammenbruchs in Spanien damals als Führungskraft, habe ich auch gedacht, ich kann noch was mobilisieren. Ich krieg mich noch mal zusammen. Irgendwie kann ich noch was zusammenkratzen, was hier jetzt auf dem Boden liegt und weitermachen. Aus verschiedensten Gründen fanden das meine Glaubenssätze eine richtig gute Idee. Aber was du auch sagst, ich wusste genau, okay, dann ist irgendwann wirklich, so geht jetzt gar nichts mehr. Ging dann auch erstmal nichts mehr mit dem nicht mehr laufen können. Aber kann ich sehr gut nachvollziehen, dass
wie ist das aus deiner Sicht und Erfahrung, Christina, mit Stichwort Therapie? Heutzutage muss man ja leider länger auf Plätze auch warten. Oder aber auch Klinikaufenthalt. Also ich begleite auch viel Führungskräfte, nicht explizit wie du als Expertin, aber basierend auf eigener Erfahrung und Stichwort Selbstführung. Und da kommen wir auch immer wieder an so etwas ran. Und ich gucke sehr genau darauf, wann muss ich auch abgeben an eine Kollegin oder Kollegen, wo ich denke, da kann ich nicht mehr als Coach, da ist die Kraft auch nicht mehr da. Aber was sind da deine Erfahrungen, deine Gedanken zu?
Mhm. Darüber habe ich auch mit dem Chefarzt gesprochen, den ich im Interview habe im Buch, zu gucken, bis wohin kann ich aus der eigenen Kraft noch den Karren umkehren? Bis wohin kann mir ein Coach helfen? Ab wann muss ich wirklich zum Arzt? Bis wohin kann ein Coach auch noch parallel arbeiten? Und das ist natürlich auch, was es meiner Ehre ganz groß ist. Ich gucke immer ab wann braucht jemand wirklich medizinische, psychologische Hilfe. Das ist nicht auf meinem Tisch. Was ich aber mache, ist, das parallel zu begleiten. Ja, mit meinen Tools, praxisnah, das parallel zu begleiten. Ich unterstütze auch oft die Wartezeit auf den Therapieplatz. Das finde ich super wichtig. Ich wünschte, ich hätte jemanden, ich bin eigentlich kein Typ für Eigenwerbung, aber ich wünschte, ich hätte jemanden wie mich gehabt in dieser Phase des irgendwo rumgeschubst sein in einem Gesundheitssystem. Geh in diese Klinik, geh in jene, mach den Antrag und so weiter. Das hat mich nochmal so viel Kraft gekostet. Und da hätte ich gerne jemanden an meiner Seite gehabt. Und was ich eben auch mache, ist, wenn die Therapie dann vorbei ist, zurück ins Leben begleiten. Und dann gehe ich oft mit Leuten eine längere Zeit, 1-2 Jahre, um dann die Stabilität wirklich nachhaltig in den Alltag zu integrieren.
Super, super, super wichtiger Punkt, Christina, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass man sich dann vorstellt, naja, okay, wunderbar, jetzt ist die schlimmste Phase vorbei. Ich komme auch wieder zurück in den Job, vielleicht sogar in denselben Job, den ich vorher hatte. Ich habe mir das ja nicht mehr gegeben, ich habe mich komplett neu erfunden, aber auch das ist natürlich eine Herausforderung. Und dann diese Phase danach, die ist, ich dachte damals, ist so ein bisschen, hat was von der Schwangerschaft. Bei einer Schwangerschaft sagt man auch, du hast sozusagen deine 10 Monate, bist du schwanger und danach brauchst du auch nochmal 10 Monate. Bis du irgendwie gefühlt deinen Körper wieder hast und wieder du selber mehr bist. Und so ging es mir mit dem Burnout auch. Also ich war fast ein Jahr raus und damit ist ja nicht diese Vorphase vorab, dieses Schleichende, das waren bestimmt auch nochmal 2 Jahre oder so. Und dann habe ich mindestens nochmal ein Jahr gebraucht, bis ich dann irgendwann dachte, so, jetzt habe ich das Gefühl, es geht wirklich wieder voran und ich komme an meine Energie ran. Ne? Also das ist irre, wie lange das dann nochmal wieder braucht, diese Integration. Und finde ich sehr hilfreich, darauf hinzuweisen, Christina, da sich auch begleiten zu lassen. Wenn
genau, und bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es war bei mir so, ich sehe es bei anderen so, ich habe ganz lange an meinem alten Ich festgehalten,
ja,
in den ganzen ersten Monaten. Ich habe mich gefragt, wann kann ich wieder die Alte sein,
ja,
mit allem drum und dran.
Ja. Ja.
Und mir schwante so ein bisschen, oder ich hatte die ganze Zeit Angst, oh Gott, gar nicht. Mir geht es gerade so schlecht, ich denke manchmal gar nicht. Die gute Nachricht ist doch, du wirst aus dem Burnout wieder rauskommen, aber wahrscheinlich gar nicht da, wo du warst. Nicht als der Mensch, der du warst. Aber das ist was Tolles. Ich sage ganz oft, Leute, die das nicht erlebt haben, manchmal, vielleicht, ich will nicht mit 80 zurückgucken und sagen, oh, ich habe irgendwie am Leben vorbei, Werte, Sinn, Stärken, Ziele und so weiter. Sondern es ist doch eine tolle Chance auch, sich neu auszurichten und sagen, ich komme wieder in meine Kraft, aber als ein anderer Mensch als vorher.
Absolut, aber das macht ja Angst, ne? Und das hast du wahrscheinlich genauso erlebt, nicht auch. Insbesondere, wenn man dann womöglich auch den Job aufgibt, wie wir es beide gemacht haben. Das war für mich ein krasser Identitätsverlust, weil ich mich auch sehr über meinen Job, über meine Arbeit definiert habe. Nicht im Sinne von Status, sondern es hat mir wahnsinnig viel auch gegeben. Ich habe das irre gern gemacht. Und Teil eines solchen Systems zu sein, gewisses Ansehen zu genießen, fand ich damals auch wichtig. Das heißt, das macht da auch Angst natürlich. Und sich das dann Schritt für Schritt, diese neue Identität basierend auf der alten, ne, auch zu verstehen, was ist da noch alles gut dran, was kannst du daraus schöpfen, aber halt neu anzusetzen. Das war erstmal ein schwieriger Prozess und gleichzeitig ist es das, was ich später besser verstehen konnte in der Auseinandersetzung in der positiven Psychologie, wo wir auch von posttraumatischem Wachstum sprechen. Ein Riesenwort und man denkt, Trauma, das ist jetzt ein Trauma. Doch verdammt nochmal, das war mit das größte Trauma in meinem Leben. Danach kam noch ein Schlaganfall, aber trotzdem, das war eigentlich der größte Wendepunkt, wie du sagst, Aufprall und dann sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, absolut. Teile ich sehr.
Ja. Christina, ich hatte gerade noch, genau, die Werte habe ich die ganze Zeit noch in meinem Hinterkopf.
Ich auch. Genau.
Weil das für mich auch so eine krasse Erkenntnis im Nachgang war, dass ich das Gefühl hatte, das war nicht nur viel Arbeiten, das war nicht nur Erschöpfung im Vorfeld, sondern das ging bei mir Hand in Hand, das habe ich auch erst später verstanden, dass ich innerhalb des Jobs was gekippt ist bezüglich Werte und auch Sinn irgendwo. Und das war mir nicht bewusst. Also ich habe erst im Nachgang verstanden, dass wofür ich tagtäglich angetreten bin in einem Umfeld, was ich sehr geliebt habe, 15 Jahre lang, plötzlich nicht mehr hundertprozentig mit den Werten übereinstimmte, für die ich angetreten war, weil sich einfach viel in der Kultur auch verändert hatte. Und mir ist im Nachgang bewusst geworden, wie wichtig mein eigener Wertekanon war, ist. Und ich mich lange auch, du sagtest auch, die eigenen Werte verraten. Und da war ich auch in der damaligen Zeit unterwegs mit. Kannst du dazu mehr sagen?
Ich finde es super spannend, Nicole, weil ich gerade 1:1 könnte das aus meinem Mund gerade kommen. 15 Jahre und ich war im Einklang mit den Werten eine lange Zeit. Ich habe es super gerne gemacht. Ich bereue auch gar nichts davon. Tolle Zeit, alles. Aber in der Tat ist das mir auch verloren gegangen, diese, dass die Werte zusammenpassen. Ne? Und das ist etwas, was uns ja überhaupt gar nicht irgendwie primär bewusst ist, in den Momenten gar nicht, sondern wir merken vielleicht eine Reibung, wir merken stärkeren Energieverlust, wir merken so eine Unzufriedenheit diffus. Woran das liegt, ist uns erstmal gar nicht klar. Und auch nicht am Aufprall und auch nicht auf dem Boden und auch nicht, wenn man dann leider, also bei mir war es so, und das beschreiben viele andere auch, wenn man denkt, man ist auf dem Boden, man geht nochmal in den Keller, guckt da nochmal nach ein paar Monate. Auch da ist man nicht unbedingt gleich empfänglich für das Thema Werte. Ich weiß noch, ein befreundeter Coach damals hat wirklich in der Aufprallphase gesagt, lass uns mal eine Wertearbeit machen, wir gucken mal mit deinen Werten. Und ich war aber wirklich so Duracell-Hase, völlig umgefallener Duracell-Hase, so strampelt auf dem Boden, war so, was Werte, lass mich in Ruhe, passt alles, nein. Und mit der, ich habe die Zeit wirklich gebraucht, mir das anzugucken und zu sagen, ah, okay, spannend. Welche Werte sind da nicht mehr in Einklang gewesen mit der Zeit? Sogar in meinem privaten damals auch, aber auch in meinem beruflichen. Welche Werte gingen da auseinander, wo habe ich da gegen meine eigene innere Stimme auch gelebt. Ne? Und oft ist es so, ich arbeite mit Klienten immer mit Werten. Ich gucke immer, okay, was sind eure Werte? Wo geht was auseinander? Wo könnt ihr die im Alltag leben? Weil das Ziel sollte bitte sein, dass ich ein Leben lebe, in dem meine Werte adressiert werden und nicht daran gerieben wird sozusagen. Ich kann das eine Zeit lang machen, haben wir alle so, aber eben ab einer gewissen Zeit kostet es einfach zu viel. Und genau, deswegen in so starken Krisenphasen ist es oft so, man sagt ja ein Wertekorsett, ändert sich nicht kolossal bei einem Menschen, aber in so Krisenphasen rückt sich nochmal was gerade. Und das war in meinem Fall auch so. Und ich habe bis heute, ich gebe in Workshops manchmal so einen Kompass mit, da hängt ein Schild dran und da stehen die 5 Top-Werte drauf, die wir in einem Wertetest rausgefunden haben. Und da sage ich, wenn ihr an Weggabelungen steht, kleine oder große, schaut da drauf. Das ist die richtige Richtung. Ne? Und das habe ich komplett verinnerlicht heute. Bei allen Sachen ist das bei mir der Wegweiser.
Ich habe mir damals, ich habe diesen ganzen Prozess irgendwie mit sehr, sehr viel Reflexion verbunden und habe sozusagen gejournalt, also sagt man heutzutage, damals hätte ich wahrscheinlich auch geschrieben, Tagebuch schreiben. Und dieses Wertethema, was mir erst im Nachgang so bewusster wurde, habe ich für mich mit so einem Bild irgendwie festgehalten. Und das nutze ich teilweise auch im Coaching, praktisch einer Waage. Also da hast du 2 Waagschalen und gefühlt haben wir ja viele Jahre lang einfach sehr viel in diese eine Waagschale reingeschmissen, ne, an Engagement, an vielleicht auch Überstunden, an ich stelle meine eigenen Bedürfnisse mal hinten an und mache das hier für den Job und ist ja wichtig. Also ganz viel in diese Waagschale reingegeben. Und auf der anderen Seite steht nicht nur das Gehalt in der Waagschale, sondern es steht halt auch sowas wie, ich fühle mich in meinem Umfeld wohl, Stärkenwerte sind. Also es zahlt irgendwie auch darauf ein. Ich kann mich selbst verwirklichen auf eine gewisse Art. Ich kann weiter wachsen. Ich fühle mich verbunden mit dem Menschen. Ich weiß, worauf das Ganze einzahlt. Und es widerspricht halt auch nicht komplett meinen Werten. Und mein Eindruck war, dass diese Waagschale, weil ich habe immer noch viel Wertschätzung erfahren. Das geht ja vielen Leuten auch nicht im Burnout so. Es kann auch ein Grund für einen Burnout sein. Ich habe gut verdient, passte alles. Ne? Aber dieses, die Werte passen nicht mehr. Ich sehe auch irgendwann den Sinn nicht mehr in dem, was ich tue. Das rutschte halt so weg. Und dadurch kippte das ganze Gebilde.
Ja, genau, das ist das. Ja, genau, das kann ich 1 zu 1 so unterschreiben, ja. Ja. Und das sind Sachen, die wir oft gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Wenn ich so in diesem Hamsterrad bin, dann denke ich irgendwie doch wieder an den vollen Schreibtisch. Und ich kann nichts ändern und es ist alles stressig und mein Leben ist so voll. Aber es sind auch diese Sachen, die wir hingucken dürfen, weil das so wirklich ein Energieleck ist, das wir nicht unterschätzen sollten, ja.
Super, super hilfreich. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen.
Ach, ich auch mit dir
sprechen, Christina. Weil ich selber auch immer, und das ging uns damals, glaube ich, in unserem ersten Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, bei der Buchpremiere von der Nora Dietrich, von der sehr geschätzten Kollegin, haben wir gemerkt, dass wir uns durch unsere eigenen Erfahrungen dann noch bereichern können und noch mehr verstehen können. Also ich schätze das sehr, ganz, ganz toll. Und ich kann dein Buch nur jedem wirklich ans Herz legen, selbst wenn man denkt, okay, das Thema betrifft mich nicht, vielleicht einfach mal neugierig, offen, geht ja um Prävention, da reinlesen. Vielleicht gibt es auch jemanden in eurem Umfeld, wo ihr das Gefühl habt, vielleicht nicht direkt schenken, sondern erstmal selber sich damit auseinandersetzen, um dann ganz anders da auch ins Gespräch zu gehen. Es kommt im August raus, Mitte August?
Ganz genau, 17. August ist jetzt vorbestellbar. Ja.
Genau, ist jetzt vorbestellbar. Und du bist aber auch verfügbar, wie du schon sagtest, für Einzelcoachings, für Arbeiten mit Teams und für vor allen Dingen auch Keynotes, richtig?
Ganz genau, ja. Ja,
voll. Genau, also rund um dieses Thema, von daher super spannend. Link zu deiner Website und zum Buch packen wir in die Shownotes. Von daher legt los, Leute, es kommt hier noch rechtzeitig raus, bestellt das Buch.
Ich danke dir, Nicole, für die Empfehlung, ja.
Genau. Und genau, zum Abschluss, gibt es irgendetwas, ich stelle dir gleich noch meine liebsten drei Fragen zum Abschluss, aber gibt es noch irgendwas, Christina, was du vielleicht so mitgeben möchtest an die Hörer und Hörerinnen?
Ja, also was ich immer gerne sage, jeder hat seine Frühwarnzeichen. Jeder hat seine Zipperlein. Jeder hat seine Punkte, die aufpoppen, wenn es zu viel wird. Ich habe die früher als wirklich nervige Steine im Weg betrachtet. Welche Tablette kann ich dagegen nehmen? Welchen Lifehack kann ich machen? Wie kann ich das ausmerzen? So, das ist der völlig falsche Angang. Das sind nicht deine Feinde, das sind deine Freunde. Das ist nämlich dein Körper und dein Körper möchte dich auf etwas hinweisen. Und der wird mit den Jahren möglicherweise immer lauter. Und die Kunst besteht einfach darin, einfach deinem Körper zuzuhören, für dich persönlich rauszufinden, was ist dein Wirbel, der sich dann meldet, ja? Was ist dein Zeichen? Damit du weißt, okay, alles klar, mein Körper fängt an, sich zu melden. Ich darf ein bisschen zurückjustieren. Ich bin ein bisschen drüber. Das fällt natürlich nicht leicht. Ich erzähle das jetzt so, da stehen starke Glaubenssätze hinter, die einem sagen, nein, nein, ich muss nur noch ein bisschen durchhalten. Ne? Am Ende ist es ganz viel individuelle Arbeit, auch Stressmanagement und Burnout-Prävention. Aber es ist schon viel gewonnen damit, wenn wir verstehen, dass unser Körper es gut mit uns meint, uns vor etwas beschützen will. Und da kann ich wirklich nur sagen, das will er wirklich und ihr wollt nicht dahin kommen, vor dem er euch beschützen will. Und deswegen da frühzeitig hin zu hören. Und auch das klingt abgeschmackt, aber es ist so viel dran. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Es bringt mir nichts, wenn ich das übernächste Projekt noch mit Bravour bestehe und dann ja ausfalle, sondern wirklich mit Auge zu gucken und auf den eigenen Körper zu hören. Das ist meine allergrößte Empfehlung.
Und das mit dem Marathon und Sprint vielleicht noch kurz ergänzen. Ich höre auch ganz viel in den Gesprächen immer, das ist jetzt eine Phase. Ich muss dann nur noch bis, ne? Kennst du wahrscheinlich auch gut.
Voll, ja.
Ja. Also da wirklich drauf zu schauen, es ernst zu nehmen, nicht wegzudrücken und auch liebevoll auf sich selbst und seinen Körper zu schauen. Ne?
Mhm, ja. Ganz genau, ja.
Sehr schön. Christina, es geht um Freiraum für Führungskräfte. Wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
Ja, das ist auch, wie gesagt, das ist Lifelong Learning. Ich habe zwei klitzekleine Kinder. Meine Selbstständigkeit. Für mich ist der größte Knackpunkt oder war der größte Knackpunkt und das, was ich jetzt auch mit jungen Müttern ganz oft eintrainiere, sich zu erlauben, in die Ruhe zu kommen, in die Erholung zu kommen, auch wenn die To-Do-Liste noch voll ist, auch wenn die Mental-Load-Liste noch voll ist. Es geht also, wir wollen weg von der Idee, dass man sich Erholung verdienen muss. Das war bei mir total verinnerlicht. Ich muss mir Erholung verdienen. Ich kann erst mich ausruhen, wenn die Liste abgearbeitet ist. Was dazu führt, dass man sich nie ausruht. Und das einmal richtig zu verstehen, die To-Do-Liste, gerade im Thema Vereinbarkeit Eltern, To-Do-Liste wird nie auf Null sein. Du darfst dir vorher erlauben, mit vollen 10 Punkten dich trotzdem auszuruhen, weil beruhig dich, sie wird immer voll sein, die Liste. Alles gut. Das einmal durchzuholen. Und ansonsten setze ich mir wirklich mittlerweile sonntags meinen Kalender für die Woche. Nicht nur im Sinne von Terminen und Zeit, sondern auch im Sinne von Energie. Ich gucke, wie ich meine Energie über die Woche manage. Und zwar bevor die Welle Montagmorgen kommt und alle zur Kita irgendwie strudeln und Riesenhallo ist. Ich gucke vorher, wie viel kostet mich die Woche? An welchen Stellen? Und wo setze ich mir kleine Energieladestellen bewusst rein? Und dann first in, last out. Das wirklich zu respektieren. Ist auch für mich nicht immer ganz einfach, weil natürlich ist es immer das Einfachste, das rauszuhebeln. Aber das versuche ich doch sehr heilig zu halten und mir da entsprechende Routinen aufzubauen, dass das nicht so viel Anstrengung bedarf für mein Gehirn, die Bewegungseinheiten oder die Entspannungseinheiten auch wirklich durchzuholen. Ja, zum Beispiel.
Super, super hilfreich auch noch mit dieser Planungssession Sonntag, ne, weil viele ja auch denken, ach, am Sonntag möchte ich ja nichts tun. Ich gehe genauso ran. Für mich das so ein bisschen The Hour of Power, nennt Anthony Robbins sie. Und ich finde das einfach schön, dann wirklich nochmal drauf zu gucken, was kommt da, was kommt auch an guten Momenten in der nächsten Woche auf dich zu, worauf willst du den Fokus legen? Und ich finde das wunderschön, wie du sagst, dann halt auch diese Mini-Freiräume, diese Mini-Pausen, diese Energieladestationen auch aktiv einzuplanen. Total schön. Mhm. Was, Christina, ist deine Lieblingsstärke an dir, bei dir?
Ja, Stärken, genau. wunderbar. Ja, also ich habe ja auch den Clifton Strengths Finder natürlich mal gemacht. Ich weiß, nach dem arbeitest du ja auch sehr stark. Bei mir ist es die Kombination aus Einfühlungsvermögen und Einzelwahrnehmung. Das sind meine beiden Top-Stärken. Also ich kann immer, ich bin ein HSP, ja, Highly Sensitive Person. Also es ist für mich ein Spektrum. Ich bin irgendwo doch eher in meinem ausgeprägteren Teil zu Hause, was auch ein Grund war, warum ich damals viel Energie gelassen habe. Jetzt, seit ich das weiß, kann ich damit besser umgehen. Das heißt, das Gute ist, ich kann Emotionen wahrnehmen, bevor sie andere aussprechen. Ich kann bei meinen Klienten wirklich die Schichten abtragen und sehen, da ist noch was anderes dahinter. Hinter dem Stressor, den du gerade nennst, was ist dahinter? Dass ich deswegen liebe ich auch nach wie vor 1-zu-1-Sitzungen so sehr, weil ich da genau an den Kern komme. Und diese Einzelwahrnehmung auch, was genau braucht dieser Mensch. Und das finde ich so toll. Das kann ich heute in meiner Arbeit eben genau einsetzen. Das hat mich natürlich aber damals wiederum in diesen Konzernhamsterrädern, war das nicht so richtig hilfreich. Im Gegenteil sogar, zu sehen, wie andere um einen rum vielleicht leiden oder irgendwie Themen haben und den noch schnell irgendwie mitzunehmen, hat Kraft gekostet. Ne? Deswegen ist es total spannend. Das war da einfach nicht gut eingepflanzt und das kann ich jetzt aber halt total gut leben und mache das auch voll gerne. Kenne natürlich auch die Schattenseiten und weiß, wo ich dann ein bisschen auf mich aufpassen muss. Ne?
Und wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin heute für so vieles dankbar. Wenn ich mich umgucke, ich habe zwei Sachen. Wenn ich mich umgucke, sehe ich viele Umzugskisten hier stehen. Wir ziehen von Freiburg nach Hamburg zurück in unsere Herzheimat nach 4 Jahren. Hier steht schon alles voller Umzugskartons. Ich bin unglaublich dankbar für die letzten 4 Jahre hier. Ich hatte eine tolle Zeit hier südlich von Freiburg, nahe Frankreich, nahe Schweiz. Wir gehen mit einer Person mehr zurück in Norden, als wir hergezogen sind. Der kleine Mann ist jetzt 2,5. Und ich bin ganz dankbar für diese wunderbare Familienzeit, die Natur und die Menschen, die wir hier kennenlernen durften. Das trage ich wirklich gerade sehr im Herzen. Das ist eine emotionale Zeit auch gerade. Und dann bin ich im Beruf einfach dankbar, dass ich, was ich gerade schon gesagt habe, mit den Stärken zum Beispiel, dass ich das machen kann, was ich heute mache. Ich habe vor einer Weile mal so eine Aufstellung gefunden, die habe ich in meiner ersten Coaching-Ausbildung vor ungefähr 6 Jahren aufgestellt. Ich weiß nicht mehr genau, was das Topic war. Sowas wie, die und die Sachen möchte ich nicht mehr in meinem zukünftigen Beruf und die Sachen möchte ich. Ich stand aber noch ganz schön doll in den Konzernschuhen, in den Werten Sicherheiten und ich springe doch nicht ins kalte Wasser. Und dann habe ich das vor einer ganzen Weile habe ich das wiedergefunden, habe gemerkt, wie toll ist das denn? Ich habe diese ganzen Sachen, die ich nicht mehr wollte, hinter mir gelassen und die ganzen Items, die ich wollte, die noch so weit weg waren. Alles ist jetzt da. Ich kann genauso arbeiten. Ich helfe anderen Menschen. Es ist intrinsisch motiviert und die Nachfrage ist da. Also es macht einfach auch total Sinn. Dafür bin ich unglaublich dankbar, weil ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und auf einem Reißbrett das so runterexerziert hat, was das und das will ich jetzt mal werden und das ist mein Weg dahin, sondern ich bin wirklich meinem inneren System und Bauchgefühl gefolgt und bin jetzt hier angekommen und das steht jetzt auch alles in diesem Buch und das macht total Sinn und dafür bin ich extrem dankbar.
Total schön, wie sich das alles so nicht nur findet, du hast es dir ja selber alles erarbeitet, aber wie deine Erfahrungen, deine Erlebnisse da jeweils auch in das, was du jetzt tust und wie du wirkst, tatsächlich eingeflossen sind. Also ganz, ganz stark. Super, super schön. Vielen, vielen Dank, Christina. Es ist mir eine Riesenfreude, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier schon vorab reinzuschauen.
Danke dir, Nicole.
Ich wünsche dir mega viel Erfolg und ich hoffe einfach auch, dass dieses Buch, und das kann ich mir vorstellen, ganz vielen Menschen hilft in dieser Phase, in diesen in diesen großen Herausforderungen, die wir beide auch gemacht haben, daran gewachsen sind. Und ja, es gibt nicht nur ein Leben danach, sondern geht daran, geht damit um.
Ganz klar, es ist so viel machbar, auch als Einzelner. Und da ist die Selbstwirksamkeit ist viel größer, als wir es vielleicht denken. Und darauf möchte ich mit dem Buch hinweisen.
Ja, und da war eben dein Blick auf die Dankbarkeit auch nochmal wahnsinnig schön, einfach zu verstehen, weil Menschen einen auch häufiger da sehen, wo wir gerade sind. Boah, wie war erfolgreich und Wahnsinn, ne? Und hier Buch und da Vortrag. Aber nochmal deutlich zu machen, das ist eine Entstehung, das ist eine Entwicklung. Und Schritt für Schritt sich da auch dann hinzuentwickeln und diese Geduld auch zu haben. Ja, super schön. Vielen, vielen Dank, Christina.
Ich danke dir, Nicole.
Danke dir fürs Zuhören und dranbleiben. Danke dir für deine Treue. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mir eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Das hilft meinem Podcast enorm, damit auch andere neue Hörer, Hörerinnen mich finden. Ich gehe jetzt in die Sommerpause, lasse dir aber gerne in den nächsten 2 Wochen 2 alte Folgen hier. Und zwar 2 ganz beliebte. Ich verrate noch nicht, was es sein wird. Freu dich drauf. Und dann kommt im Herbst doch tatsächlich meine 100. Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche dir eine tolle Sommerzeit Und falls du Lust hast, im Herbst, im Frühjahr etwas mehr Zeit mit mir zu verbringen, nicht nur in diesem Podcast, sondern mit gemeinsam Lernen, einer gemeinsamen Lernreise, kann ich dir meine Stärkenausbildungen empfehlen. Im Herbst, im September starten die Stärken Professionals. Das ist eine reine Online-Ausbildung rund um das Thema Stärken. Und im Frühjahr meine Stärkenausbildung zum Stärkencoach, die ist teils in Präsenz, teils in Online. Informationen dazu findest du auf meiner Website. Und wenn du Lust hast auf ein langes Wochenende an der See, am Timmendorfer Strand, mit Hede Kimme und mir und einer Gruppe, dann findest du hierzu was auch auf der Website, nämlich unser Mehrwert-Retreat Ende November. Zum ersten Advent fahren wir gemeinsam wieder in das wunderschöne The Cozy Hotel am Timmendorfer Strand. Ich freue mich jetzt schon. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen, dann melde dich gerne bei mir. Alles Liebe und einen wundervollen Sommer. Deine Nicole.